Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, einen schönen guten Morgen will ich euch wünschen. In dieser Predigt will ich mit euch zusammen über ein Geheimnis nachdenken, was früher ein Geheimnis war und heute nicht mehr. Wenn ihr euch fragt, ja, was soll das sein, ein Geheimnis, was früher ein Geheimnis war und heute nicht? Die Verheirateten werden und die bald heiraten wollen oder in der Zukunft, werden sich das vielleicht vorstellen können, wie damals, als ihr euren Freund, eure Freundin so gesehen habt, als ihr euch das so vorgestellt habt, ja, ich mag sie mich auch, dann seid ihr vielleicht zu eurem besten Freund oder Freundin gegangen und habt ihnen das erzählt, und aber auch nur ihm. Und es war ein Geheimnis, was ihr mit einem engen Kreis ausgetauscht habt. Und hat sich weiterentwickelt. Irgendwann habt ihr euch getraut oder wurdet angesprochen und die Beziehung begann. Und ab diesem Zeitpunkt war es kein Geheimnis mehr, was ihr nur noch mit euch geteilt habt. Ihr konntet es frei allen sagen, und die Verheirateten sitzen vielleicht nebeneinander oder leben so das Leben zusammen. Es ist kein Geheimnis mehr. Früher war es aber ein Geheimnis, was man nur mit engen Freunden geteilt hat. In der Bibel, im Kolosserbrief, spricht Paulus von einem etwas anderen Geheimnis, aber so dieses Prinzip, dass es früher verborgen war und die Menschen es sogar sich sehnsüchtig danach gesehnt haben, zu wissen, was ist dieses Geheimnis. Und wir wissen heute dieses Geheimnis. Und Paulus sagt es im ersten Kapitel vom Kolosserbrief, im Vers 26. Das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Dieses Geheimnis, das früher, wo die Propheten sich nachgesehnt haben und sie haben das Wort studiert und sie konnten es nicht voll erfassen. Und jetzt ist es seinen Heiligen offenbar gemacht worden. Und was ist dieses Geheimnis? Ein Vers weiter. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Nämlich, und jetzt kommt das Geheimnis, von dem Paulus hier spricht, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das soll das Thema dieser Predigt sein, Christus in uns. Christus lebt in uns. Und er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und es ist so, ich finde das immer so, es begeistert mich und erfüllt mich. Früher, in der ganzen Zeit des Alten Testaments, war dieses Geheimnis verborgen. Und Christus wurde angekündigt in den Propheten. Wir lesen davon, von einem Spross, der aus einem Stamm Isais aufsprossen wird. Und jetzt, zur Zeit des Neuen Testaments, wissen wir, dieser Spross, das ist Christus. Er ist aufgesprossen und er ist für uns gekommen. Und er ist in uns. Gott hat durch Christus alles mit ihm versöhnt. Ein bisschen vorher im Kolosserbrief, in 1 Vers 20 und Vers 19, lese ich, denn es gefiel Gott, in ihm, in Christus, alle Fülle wohnen zu lassen, und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte. Durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Und wir kennen das ja auch, den Heilsweg, dass wir früher fern von Gott waren, dass wir von ihm getrennt waren. Und durch Christus können wir diese enge Gemeinschaft und diese tiefe Beziehung mit Gott haben. Und wir können mit ihm reden. Durch den Heiligen Geist, den er uns geschickt hat, können wir jederzeit auch frei vor Gott treten. Und Christus und Gott und der Heilige Geist sind jederzeit bei uns und stärken uns und geben uns. Wir stehen heilig und tadellos vor Gott. Jesus ist unser Anwalt, der uns vor Gott verteidigt. Und wenn es Sachen sind, die uns anklagen, wenn Sünden da sind, dann steht Jesus daneben und er sagt, ich habe dafür bezahlt. Ich habe das auf mich genommen. Er ist frei, er ist rein. Ich habe es getragen. Und so sagt Paulus auch im Römerbrief, Kapitel 8, es gibt keine Verdammnis mehr in Christus. Wir sind freigesprochen vom Gesetz des Todes und wir sind aus der Herrschaft der Finsternis befreit. Wir können ein Leben im Licht führen. Und so dieses Thema Christus in uns, Christus lebt in uns und dadurch können wir dieses neue Leben haben. Ich habe zwei Bilder mitgebracht, um das ein bisschen besser zu veranschaulichen, was das für eine Veränderung ist, die mit uns passiert ist. Das eine Bild, ein Bild der Adoption. Wenn ein Mensch, ein Kind adoptiert wird und in eine neue Familie kommt. Und John MacArthur schreibt das in seinem Buch Der Sklave Christi, ein Buch, wo er den Heilsweg ganz stark vergleicht mit dem Bild eines Sklaven. Ein Sklave, der früher unter der Herrschaft von jemandem war, der dann freigekauft wurde und in einen neuen Herrschaftsbereich gekommen ist. Und so sagt er, sind wir alles Sklaven Christi, die von der Macht der Sünde und des Todes freigekauft wurden, so wie es auch in Römer 8 steht, und unter die Macht und Herrschaft Gottes gekommen sind. Und so dieses Bild von der Adoption, das trifft es auch ganz gut, wo er sagt, wie die Adoption im alten Rom aussah. Adoption im alten Rom bedeutete einen Neuanfang, der Eintritt in eine neue Familie, in der alle vorherigen Familienbande und Verpflichtungen aufgelöst wurden. Und die Adoption ging in zwei Schritten. Zuerst wurden die sozialen Beziehungen und alle restlichen Verbindungen des adoptierten Kindes zu seiner Ursprungsfamilie beendet. Und im zweiten Schritt wurde es zu einem ständigen Mitglied seiner neuen Familie. Und so dieses Bild, dass wir unseren alten Menschen ablegen, dass wir der Sünde gestorben sind und mit Christus wieder neu aufgestanden sind, ist ja auch ein ähnliches. Das haben wir ja auch gestern, das Taufbecken ist sogar noch aufgebaut. Wir können uns noch sehr gut daran erinnern, wie 14 Menschen in dieses Wasser gegangen sind und das nochmal so bildlich gezeigt haben. Ich sterbe und ich lebe wieder auf mit einem neuen Leben, mit Christus in mir. Ein zweites Bild. Dafür habe ich ein paar Gegenstände mitgebracht. Und zwar habe ich hier ein Stück Eisen. Das ist schon ein bisschen rostig. Und Eisen, wissen wir, ist ein toter Gegenstand. Da ist kein Leben in diesem Gegenstand drin. Dieser Gegenstand von sich aus hat auch keine Kraft. Er kann nichts bewirken. Wir können daraus etwas bauen und dann steht er rum. Aber dieser Gegenstand hat keine Kraft. Ich kann das auch zeigen. Ich habe jetzt beispielsweise ein paar Nägel mitgenommen. Und dieser Gegenstand von sich aus, er kann mit diesen Nägeln nichts machen. Ich kann ihn da reinhauen. Er wird nichts passieren. Ich habe noch einen anderen Gegenstand mit. Und zwar ist das ein Magnet. Und wie sich sicher alle vorstellen können, was passiert, wenn ich diesen Gegenstand an diesen Magneten bringe? Was passiert mit diesem toten Stück Eisen, was von sich aus keine Kraft hat und was nichts machen kann? Erstmal bleibt er an diesem Magneten kleben. Und wenn ich den jetzt an diese Nägel halte, hat er auf einmal eine Kraft, die er vorher niemals von sich aus haben konnte. Er zieht die Nägel quasi an. Und wir wissen das ja auch, warum das so ist mit dem Magnetismus und so. Das ist ja uns nicht fremd. Das lernen wir auch in der Schule. Aber wir können auch nicht in dieses Innere von diesem Stück Eisen sehen. Wenn wir von außen drauf gucken, würden wir sagen, es ist dasselbe Stück Eisen. Aber im Inneren ist etwas passiert. Es hat nämlich diese ganzen magnetischen Felder und so. Und die Ausrichtung von den ganzen Domänen in diesem Stück Metall, die wurden alle ausgerichtet wie dieser Stück Magnet. Und dadurch hat er diese Kraft und kann diese Nägel oder andere metallene Gegenstände anziehen. Und ich will das so ein bisschen vergleichen mit dem, was mit uns Menschen passiert ist. Dadurch, dass wir mit Christus verbunden sind, ist in uns eine vollkommen neue Ausrichtung geschehen. Und wir sind komplett neu ausgerichtet worden. Wenn wir auf den Herrn schauen, dann haben wir auch Die Bibel spricht davon, Gott ist mit derselben Kraft in uns am Wirken, mit der Jesus aus den Toten auferstanden ist. Ein anderer Aspekt von Christus in uns ist auch etwas, worüber Jesus spricht, dass Christus in uns alle unsere innersten Bedürfnisse stillt. Jesus sagt in Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird niemals mehr hungern und nicht mehr dürsten. Und ich lese das lieber vor. Johannes 6, Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Jesus spricht hier von dem Brot und von einem Hunger. Und er meint hier nicht den irdischen Hunger, sondern den geistlichen Hunger. Und er hat diesen geistlichen Hunger im Volk Israel gesehen, als er da war. Und er sagt, wer zu mir kommt, den wird niemals mehr hungern. Damit ist auch nicht gemeint, dass das Brot, was wir nachher beim Abendmahl essen, zum Leib Jesus wird oder andersrum, dass Jesus sich in Brot verwandelt, sondern er spricht über die inneren Bedürfnisse, die wir Menschen haben. Die Bedürfnisse, diese Sehnsucht nach Gott, diese Sehnsucht nach Frieden und nach Erfüllung. Es geht ihm um den ganzheitlichen Menschen. Und so sagt er auch in Johannes 6, Vers 33, zwei Verse vorher, das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Und die Welt verändert, eine tote Welt, die von sich aus geistlich komplett tot ist, die dieses Leben und diese Fülle und Freude in Christus kriegt. Komme ich gleich damit auch zum nächsten Punkt. Christus lebt in uns. Wir sind lebendig in Christus. Wir waren tot, doch Gott hat uns in Christus lebendig gemacht. Das lesen wir im Epheserbrief. Epheser 2, Vers 4 bis 7. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und dieses Lebendigsein in Christus ist nicht nur ein Lebendigsein, was wir uns auf eine große Fahne schreiben können und dann oder vor uns hertragen, sondern dieses Lebendigsein in Christus ist eine vollkommene Erneuerung des ganzheitlichen Menschen, des Körper, Seele und Geistes. In der Bibel, im Neuen Testament, wird manchmal auch von Menschen gesprochen, die nur den Namen haben, dass sie leben. Wir haben eben gelesen, wir sind lebendig in Christus, aber es gibt auch ein paar ermahnende Worte im Neuen Testament, beispielsweise in den Sendschreiben, wo an eine ganze Gemeinde geschrieben wird, die Gemeinde in Sardes in Offenbarung 3, die ersten Verse. Und da sagt der Herr zu dieser Gemeinde, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Du hast nach außen diesen Namen, du trägst diesen Namen, lebendig zu sein, aber der Herr sieht ins Herz und der Herr sagt dieser Gemeinde, du bist doch tot. Und ich wünsche mir, dass wir nicht solche Christen sind, die nach dem Namen Jesus nachfolgen und die nach dem Namen innerlich lebendig scheinen, aber wo kein wirkliches Leben ist, wo wir uns nach Zwängen und nach dem alten Menschen hingeben müssen und wo wir diese lebendige Erneuerung schon vergessen haben. Und es ist vielleicht auch an der Zeit, wieder zu dem zurückzukommen, zu der ersten Liebe, die wir zu Christus haben. Und mich eingenommen, es passiert uns ja ganz schnell, dass wir uns in dem Lauf des Alltags und in dem, was uns alles beschäftigt, dass wir uns so schnell verlieren, dass wir das, wo wir früher mal standen, wo wir Jesus so vom Herzen und mit diesem Feuer nachgefolgt sind, wo das erloschen ist und wo das weniger geworden ist. Und ich hoffe, wir können immer wieder zurück zum Herrn kommen und aus ihm diese Kraft schöpfen. Von uns aus sind wir ein totes und schwaches Stück. Ein toter und schwacher Mensch. Wir sind nicht mehr Aber dadurch, dass wir mit Christus verbunden sind, kriegen wir Kraft. Und dadurch, dass wir mit Christus verbunden und in ihm bleiben, bleibt er in uns und wir werden viel Frucht bringen. Christus ist auferstanden. Das ist so das Thema, was immer wieder in den Gemeinden kommt. Und es kam ja auch in der Einleitung schon rüber, die Apostel, die schienen kein anderes Thema zu haben, als über den gekreuzigten und auferstandenen Herrn zu sprechen. Und das ist auch die Botschaft, die ich heute weitergeben will. Christus ist auferstanden und er lebt in uns. Und er lebt auch leibhaftig beim Vater im Himmel. Er ist zu ihm hochgefahren, hat uns seinen Geist geschickt. Nicht nur seine Gedanken oder Ideologien. Ich habe mal mit einem gesprochen auf so einem Einsatz mit der Jugend beim Hurricane, also einem Festival. Und er meinte dann zu mir, ja, Christus, das war ja der Oberhippie, so von diesem Hippietum, so dass alle sollen sich lieben und so. Das sind ja so diese Gedanken. Und Jesus, das war ja der Oberste von denen. Ich sagte, nein, es ging ihm nicht nur um diese Ideologien, die er weitergeben will und diese Gedanken, die dann quasi sein Lebenszeit überdauern. Man sagt ja auch über gestorbene Menschen, dass der Mensch quasi nicht stirbt, sondern in den Gedanken weiterlebt. Nein, Christus ist wahrhaftig auferstanden und es geht ihm um die Errettung des inwendigen Menschen. Er spricht uns frei und er lebt. Und um das zu tun, ist er für uns gestorben. Und genauso wie er für uns gestorben ist, wie dieses Bild von der Taufe, müssen wir auch sterben, um zu leben. Wir müssen unseren alten Menschen zerbrechen lassen. Und vielleicht ist es auch an der Zeit für mich oder für dich oder zu beten, Herr, zerbrich mich. Mach mich klein. Ich will klein sein, damit du durch mich groß werden kannst. Und wenn es Zeit ist, dann für eine geistliche Umkehr oder Erneuerung und Buße, dann lasst uns zum Herrn kommen und ihn das auch so bekennen. Das bekennen, was uns vielleicht schon lange plagt und was wir auch vielleicht schon so in eine Ecke gedrängt haben, dass wir es schon ganz vergessen haben. Das Weizenkorn muss sterben, damit es Frucht bringen kann, sagt Jesus in Johannes 12. Und damit er in mir wachsen kann, muss mein Wille und mein Egoismus zerbrochen werden. Und dadurch, dass er uns den Heiligen Geist geschickt hat, er hat ihn angekündigt als den Tröster, der unsere Herzen tröstet, haben wir diese Verbundenheit mit dem Herrn und wir haben auch Kraft durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt und er führt uns zur Erneuerung und Buße und wir können mit dem Herrn sprechen. Und es wäre jetzt auch interessant, noch weiter auf die Eigenschaften des Geistes einzugehen. Wir können beispielsweise in Jesaja 11 lesen, wo über diesen Spross, der aus der Wurzel Isais hervorsprießt, gesprochen wird. Und da steht es in Jesaja 11, Vers 2, und auf ihm wird ruhen, dieser Spross, der Jesus ist, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das sind sieben Eigenschaften, also sieben Aspekte, die hier gezeigt werden, was alles auf den Herrn Jesus Christus ruht. Und dadurch, dass wir mit ihm verbunden sind, haben wir dieselbe Verbindung auch mit dem Geist Gottes, der uns Weisheit gibt, Verstand, Rat, Kraft, Erkenntnis und Furcht vor dem Herrn, Furcht des Herrn. Und so will ich auch abschließen mit den Gedanken über Christus in uns und will aufrufen zur Veränderung. Lass dich von Christus erfüllen und verändern. Und wie kann das praktisch aussehen? Ich habe das in meinem Leben schon so ein bisschen erlebt, weil ganz oft fangen wir an in unserem Leben, oder ich mache das auf jeden Fall so, die Dinge zu trennen. Und ich trenne zwischen heiligen Momenten und zwischen alltäglichen Momenten. Und wenn ich dann zur Gemeinde gehe und wenn ich dann zur Jugend gehe, ist das ein heiliger Moment. Und wenn ich die Bibel aufschlage zu Hause in meinem Zimmer, genauso. Und dann gibt es auch so alltägliche Sachen wie Arbeit und so. Und ich würde mir so wünschen, dass wir davon wegkommen, dass wir, egal wo wir sind und egal was wir machen, dass wir alles in dieser Verbindung mit Jesus und Gott tun können. Auch wenn wir nur Auto fahren und irgendwohin unterwegs sind, wenn wir auf der Arbeit vom Computer stehen oder vor der Maschine und die bedienen, wir können alles in der Verbindung mit dem Herrn tun. Wir können die Augen offen halten und er wird uns führen. Wir können über sein Wort nachsinnen. Vielleicht hatten wir nicht die Möglichkeit, überall in der Bibel zu lesen, aber wenn wir das Wort in unserem Herzen bewahren, können wir Tag und Nacht darüber nachsinnen, wie es auch der Wunsch von dem Psalmisten ist. So, dieser Wunsch von mir, und das würde ich auch gerne so weitergeben und hoffe, dass das auch der Wunsch von vielen werden kann, dass wir von unserem irdischen Blick und unserer Beschränktheit zum Göttlichen schauen. Und so wie wenn wir das Abendmahl nehmen, uns voll an Christus erinnern und auf Christi Werk schauen, dass das unser Leben prägen kann, vom Irdischen weg hin zum Göttlichen. Und damit werden, davon bin ich überzeugt, ganz viele alltägliche Probleme klein werden. Wenn wir es aus der himmlischen Sicht, aus dem Blick des Vaters sehen, werden viele Dinge, die uns hier auf der Erde noch beschäftigen, werden auf einmal so klein. Und wir können uns voll Vertrauen auf den Herrn stützen und an uns anwenden. Gott wird für seine Kinder sorgen, die auf ihm vertrauen. Ich würde gerne mit uns zusammen noch beten und würde bitten, dass jeder dazu aufsteht. Mein lieber Vater, ich danke dir, dass du in uns eine Veränderung gemacht hast, die kein menschliches Werk ist, sondern die ein göttliches Werk ist, dass du unseren ganzen inwendigen Menschen erneuert hast, dadurch, dass wir an deinen Sohn glauben, an den Namen Jesu Christi, dass wir ihn bekennen, hast du uns neu gemacht. Du hast uns, den alten Menschen haben wir abgelegt und wir haben einen neuen Menschen angezogen. Ich danke dir, dass Christus in uns lebt, dass er in uns ist. Und danke dir auch für den Heiligen Geist, den du geschickt hast, dass wir durch ihn Kraft bekommen. Danke dir, dass er uns tröstet, dass er uns Weisheit gibt und Verstand. Und ich danke dir, dass er uns auch Furcht vor dem Herrn schenkt, vor dir. Jesus, ich bitte dich, dass du uns immer mehr erfüllst und dass wir dieses Geschenk, das wir in dir haben, immer mehr schätzen lernen. Ich danke dir, dass du bei uns bist, dass du alles für uns getan hast und dass wir so frei zu dir reden dürfen. Danke dir, dass wir auch gleich das Abendmahl feiern dürfen und bitte dich um deinen Segen. Amen.